ganz ich. Wohlfühlen mit Österreich 1.
Das, was ich so schade finde, ist, dass Paare oft erst kommen, wenn es 11:55 ist. Und das finde ich deswegen schade, weil wenn die Paare ein bisschen früher kämen, wäre manches schon unter Anführungszeichen zu retten.
Zu zweit, aber nicht miteinander. Die Paartherapie. Wenn das Paar zusammen auf der Couch sitzt oder vielmehr auf zwei Sesseln, denn sie sind ja zerstritten, dann nennt man das Paartherapie. Entstanden ist sie in den 60er Jahren in England und in den USA hauptsächlich. Auch Masters und Johnson, die amerikanischen Sexualwissenschaftler, haben Paare behandelt. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, Paare zu therapieren. Man kann ihre bewussten und unbewussten Beziehungsfantasien analysieren, wie psychoanalytisch orientierte Paartherapeuten. Man kann Beziehungsmuster studieren und neue Umgangsweisen aufzeigen, wie systemisch orientierte Paartherapeuten. Das sind nur zwei Beispiele von vielen Möglichkeiten. Die meisten Paartherapeuten heutzutage arbeiten aber methodenübergreifend, wie die Bösels in Wien, ein Ehe- und Therapeutenpaar.
Wir haben so dieses Bild, einer ist die Schildkröte und einer ist der Hagelsturm. Ja? Und der Hagelsturm ist einer, der trommelt auf den anderen ein und der streitet. Ja? Der streitet auch gern vielleicht. Und die Schildkröte zieht sich zurück. Und wenn die Schildkröte halt endgültig in ihrem Panzer verschwunden ist, dann ist es manchmal wirklich 11:55. Manche kommen dann zwar her, es ist aber für einen eigentlich schon gelaufen. Und da können wir dann Paartherapie auch machen, so viel wir wollen, und uns abstrampeln. Es ist dann irgendwie vorbei.
Und viele glauben danach, na, das wird schon wieder werden. Und wenn dann die Kinder ein bisschen größer sind oder wenn die Kinder, ich weiß nicht mal, geboren sind oder wenn irgendwas passiert oder irgendein Ereignis in der Zukunft wird dann herangenommen und gesagt, wenn wir das erreichen, dann wird es auch wieder besser sein. Oft verschärft sich es aber dann dadurch, weil einfach die Dinge, die zwischen den Paaren stehen, nicht ausgeräumt sind.
Roland und Sabine Bösel, Psychotherapeuten in Wien. Zusatzausbildung Paartherapie. Verheiratet seit 25 Jahren. Was musterhaft klingt, ist harte Arbeit. Sie haben selbst mehrere Paartherapien hinter sich, nicht nur, um sich ausbilden zu lassen.
Viele kommen mit dem Gedankengang, na, trennen wir uns einmal auf Zeit, dann werden wir schon wissen, was wir aneinander haben oder nicht. Und das ist oft ein Irrweg. Fast besser ist es, oder es hat sich immer wieder erwiesen, dass das schneller auch zu einem Ziel führt, näher hinzugehen, zu schauen, mit welcher Frau bin ich eigentlich zusammen, mit welchem Mann bin ich, welche Wünsche, Sehnsüchte habe ich und wie vermeiden wir es und auch ich selbst, dorthin zu kommen.
Ihre Art der Paartherapie ist erstaunlich kurz. 5 bis 10 Sitzungen, 75 Minuten jeweils. Paar und Therapeuten sitzen einander gegenüber, jeder in einem eigenen Sessel. Manche Paare betreuen die Bösels zu zweit, manche einer von ihnen. Das ist eine Kostenfrage. 2 Therapeuten pro Sitzung muss man sich erst recht leisten können. Im Moment arbeiten Sabine und Roland Bösel mit 10 Paaren und einer ganzen Gruppe von 6 Paaren insgesamt. Entweder einmal pro Woche, wenn ihre Schäfchen in einer akuten Krise stecken, oder alle 2 Wochen.
Meistens ist einer, der sich ein bisschen leichter tut und der sagt, ha, jetzt freue ich mich und jetzt kann ich das loswerden. Und einer fühlt sich mehr hierher geschleppt und ist meistens schon extrem angespannt. Und das merkt man dann, dass die Leute dann schwitzen oder wirklich immer das Gefühl, es ist furchtbar, da was sagen zu müssen und über die Beziehung, noch dazu vor wildfremden Menschen, was über die Beziehung sagen zu müssen.
Das vorrangige Ziel der Paartherapie war früher, speziell in Amerika, die Paarbeziehung zu erhalten und die eheliche Zufriedenheit zu verbessern, wie es im Wörterbuch der Psychotherapie heißt. Heute geht es eher darum, Beziehungsmuster zu durchschauen und Kommunikationsfähigkeiten zu lernen, vorderhand in der Paarbeziehung, im Grunde aber generell. Denn zuhören, einfühlsam sein, Wünsche aussprechen in passender Weise, Konflikte konstruktiv meistern, wissen, warum man sich wann wie verhält, das nützt nicht nur dem Partner. Die moderne Paartherapie will beziehungsfähig oder fähiger machen, somit auch auf den und die Einzelne einwirken und nicht nur auf das Paar als System. Ein Drittel der Paartherapien, das steht ebenfalls im Wörterbuch der Psychotherapie, ein Drittel der Paartherapien endet mit Trennung.
Für uns ist eine erfolgreiche Paartherapie dann gelungen, wenn die Paare sagen, sie haben für sich selber etwas mitgenommen und sie haben sich wieder auf eine neue Art kennengelernt. Und wenn klar ist, wo wollen wir als Paar oder nicht mehr als Paar hin? Das heißt, für mich, ich freue mich natürlich, wenn auch ein Paar zusammenbleibt, aber wenn ein Paar da sitzt und sagt, wir haben uns gütig getrennt und die Kinder zahlen auch nicht drauf, finde ich das auch eine gelungene Paartherapie.
Roland und Sabine Bösel, sie ist Gesprächstherapeutin, er Gestalttherapeut, kombinieren verschiedene psychotherapeutische Methoden in ihrer Form der Paartherapie. Herauskommt eine Mischung aus Gestalttherapie, Rollenspiele werden inszeniert, Übungen, Experimente und so weiter. Aus Gesprächstherapie, das Paar wird ermuntert, Gefühle zu äußern. Aus Familientherapie, Motto, das eine bedingt das andere, jeder ist Teil des Systems, es werden Verhaltensketten bewusst gemacht. Und nicht zuletzt aus der sogenannten Imago-Paartherapie. Sie stammt aus den USA. Die Therapeuten sind eher Coaches. Sie geben Impulse und schauen zu, wie das Paar agiert, reagiert und so weiter. Eine Technik ist Spiegeln, Zusammenfassen, Gelten lassen, Einfühlen. Ein ritualisierter Dialog. Das Paar sitzt einander frontal gegenüber, Sender und Empfänger. Der Empfänger ist bereit, der Sender redet sich sozusagen das Problem von der Seele. Eine kleine Demonstration.
Ich bin frustriert, wenn ich am Abend nach Hause komme und du dich zurückziehst und mit mir nicht sprichst und ich das Gefühl habe, ich erreiche dich nicht.
Ich höre, du sagst, du bist frustriert, wenn du am Abend nach Hause kommst und ich spreche nicht mit dir. Habe ich alles gehört?
Ja, du hast alles gehört.
Erzähl mir mehr darüber.
Für mich ist das verletzend, wenn du dann am Abend einfach zum Fernseher hinsetzt oder dich in dein Buch vergräbst, so wie wenn du gar nicht da wärst.
Also ich höre, du sagst, wenn du dann endlich nach Hause kommst, dann bist du frustriert, wenn ich mich in mein Buch vergrabe oder vorm Fernseher sitze. Habe ich alles gehört?
Ja, du hast alles gehört und ich kenne das so gut aus meiner Kindheit, dass ich oft sehr alleine bin und alleine war. Ich weiß dann nicht, was ich tun muss und wäre dann auch manchmal ärgerlich, weil ich will dann lieber nicht spüren, wie sehr mich das auch verletzt.
Der Empfänger spiegelt Phase 1. Er darf keine Fragen stellen, keine eigenen Meinungen einwerfen oder sonst was. Er wiederholt bloß, was der Sender sagt. Dann, Phase 2, fasst der Empfänger zusammen, was er gehört hat. Wieder darf er weder kommentieren noch interpretieren.
Das ist oft sehr schwierig, weil das bedeutet wirklich so den eigenen Standpunkt, die eigene Gegenantworten zur Seite zu stellen und sich wirklich in den anderen hineinzugehen und versuchen, mit dem seinen Augen die Welt zu sehen. Ist aber so heilsam, weil das ist das, was sich der andere so wünscht. Also dass man sich endlich auch immer verstanden fühlt. Verstanden nämlich weniger kognitiv, sondern vielmehr emotional verstanden fühlt.
Phase 3, gelten lassen. Der Empfänger versteht jetzt, bemüht sich darum, versucht, das Problem mit den Augen des Senders zu sehen. Das mündet in Phase 4, das Einfühlen, beispielsweise so.
Ich kann mir vorstellen, du fühlst dich dann enttäuscht, vielleicht ein bisschen ärgerlich auf mich. Ja, und jetzt, wo ich das alles gelten habe lassen, kann ich mir vorstellen, dass du dich jetzt irgendwie ein bisschen erleichtert fühlst, verstanden fühlst. Ja, vielleicht immer noch ein bisschen ärgerlich, dass ich da so mich abschotte. Ist das so?
Nein, ich bin eher erleichtert. Ich bin jetzt gar nicht ärgerlich, sondern mir tut es gut, dass du das auch so stehen lassen kannst, dass ich das so sage. Ich habe das Gefühl, du spürst ganz genau, wie es mir da in solchen Momenten geht.
Die Technik wirkt schnell, berichten die Bösels, weil man viel über die Kindheit des anderen erfährt und verstehen lernt, warum er oder sie so geworden ist.
Viele Paare haben Scheu, in diese frühere Welt zurückzukehren, in die Kindheit. Oft sagen, na, da war nichts, da ist nichts. Und das ist, möchten wir die Paare immer unterstützen, sich zu erlauben, doch ein bisschen zu forschen. Es ist interessant, die Paare finden immer irgendetwas und dann sitzen sie da mit Tränen in den Augen. Plötzlich ist es für den, der das bis jetzt nicht verstehen konnte, so einfach zu nehmen, wenn er sie sieht, wie getroffen dieser Mensch ist und welche Kerbe es da schon gibt im Leben. Und wenn ich jetzt das tue, stoße ich wieder in diese Kerbe hinein und es ist klar, wenn da schon was wehtut oder nicht, schneide ich wieder dort hinein, muss es einfach wehtun.
Viele Paare suchen Paartherapeuten auf, weil einer von beiden fremd geht. In der Therapiesitzung fühlt derjenige sich dann in der Regel schuldig. Der oder die Betrogene wiederum fühlt sich im Recht, schaut hilfesuchend zum Therapeuten, erleichtert oder frohlockend.
Wir bewerten das jetzt nicht negativ, sondern wir besprechen, was hat es mit der Beziehung zu tun, dass jemand anderer Platz bekommen hat. Wieso konnte sich da wer dazwischen drängen, wenn die Beziehung gut gewesen wäre, dann wäre das nicht möglich gewesen. Wir lenken das jetzt ab von diesem Schuldthema, dass einer böse ist und einer ist gut.
Das ist aber nur ein Beispiel. Genauso ist es so, dass der andere stürzt sich in die Arbeit, der andere hat ein tolles Hobby, der andere macht eine Auslandsreise beruflich. Also die Fluchtwege aus einer Beziehung sind verschiedenartig. Und uns interessiert eigentlich gar nicht so sehr, wohin jemand flüchten möchte, sondern eher, was bringt ihm oder sie zum Flüchten? Welche Geschichten habe ich selbst als Kind und in meiner Jugend erlebt und vielleicht in Vorbeziehungen, dass ich, wenn so ein Verhalten oder so eine Situation in der Beziehung entsteht, ich eher flüchte. Denn das ist ja die Ursache eigentlich. Dass jetzt die andere Frau oder der andere Mann attraktiver ist, das stellt sich ja nach kürzester Zeit heraus, stimmt ja nicht.
Ein Beispiel, ein Paar mit 3 kleinen Kindern. Sie vereinsamt und überlastet, weil an ihr alle Familienarbeit hängt. Er kennt nur die Arbeit. Ein halbes Jahr lang gehen sie in Therapie. Während dieser Zeit trennen sie sich nicht, leben nebeneinander wie bisher, aber, das wird so vereinbart, niemand fällt eine Entscheidung. Sie warten die Therapie ab. Nach einem halben Jahr weiß er, dass er in einem Fort um Anerkennung buhlt und sich daher im Job aufreibt. Sie weiß, dass sie Alleinsein nicht erträgt, weil es ist wie früher, als sie 6 Jahre alt war. Sie werden nicht zum Traumpaar, aber es geht weiter.
Wir sind immer skeptisch, wenn ein Paar kommt und sagt, das ist alles anders. Das ist meistens für uns eher ein Stück ein Warnsignal, ob nicht damit schon wieder etwas überdüncht wird oder übergangen wird. Oft sind die kleinen Schritte die viel wesentlicheren.
Die Bösels geben ihren Streithähnen gern Hausübungen auf. Täglich ein Zettelchen an die Pinnwand stecken, etwa mit der Überschrift »Warum ich dich schätze« etc. Oder ein Partner gestaltet den Abend, der andere lässt sich freudig mitnehmen. Wenn Menschen Jahre oder Jahrzehnte lang in giftigen Beziehungen verharren, in Dreiecks, Vierecks, sonst wie Konstellationen mit geliebten Schwiegermüttern, Übervätern und anderen dominanten Familienangehörigen, wenn Paare sich gegenseitig zerfleischen, andauernd von Trennung reden und dann doch zusammenbleiben, dann, stellen die Therapeuten fest, dann haben sie was davon. Irgendwas, wenn auch wenig, aber einen Vorteil genießen sie daraus. Und umgekehrt, wenn das Zusammenleben ein bloßes Koexistieren wird, erstarrt und fad und schal, dann, behaupten Roland und Sabine Bösel, sind zwei Menschen einander nicht zu nah, sondern zu fern.
Ich glaube, langweilig wird es, wenn ich was vermeide, wenn ich das, was schwierig ist, vermeide. Weil wenn ich mit jemandem in die Tiefe gehe und über mich hinaus wachse dabei und mich das etwas traue, was ich mich noch nicht getraut habe, nämlich oder mehr zu vertrauen oder mich mehr zu öffnen, dann ist es nicht langweilig. Außer man vermeidet etwas, man vermeidet Nähe oder man vermeidet etwas zu riskieren miteinander, nicht? Ich meine, wenn ich tagtäglich dem gleichen Job nachgehe und immer das Gleiche mache und nichts riskiere, wird mir auch langweilig. Ist genau das Gleiche. Dann habe ich etwas nicht ausgelebt, was eigentlich in mir ist. Weil sobald ich das riskiere, ist es nicht mehr langweilig. Weil dann habe ich mein nächstes Abenteuer, meine nächste Herausforderung. Und dann gehe ich Schritt für Schritt weiter. Also.
Es macht schon auch mal Sinn zu sagen, eine Beziehung hat sich irgendwie abgelebt und es ist nicht mehr das, was es ist. Und es sind auch beide nicht mehr bereit, daraus was zu machen. Was aber auffällt, ist, dass man oft wieder in der nächsten Situation zwar sagt, das ist eine ganz andere Frau, das ist ein ganz anderer Mann. Spätestens nach 1-2 Jahren hat man von seinen Gefühlen, die man auf die Partnerin und Partner hat, oft wieder dieselbe Reaktion. Wenn ich nicht sage, was ich mir wünsche, wird es all along fad. Und es ist ja nicht nur in der Sexualität, es ist überall so, in der Beziehung auch, ob das gemeinsame berufliche Aktivitäten sind, wie wir den Urlaub gestalten und so weiter. Mann und Frau muss bereit sein, auch zu sagen, was sind meine Visionen? Also das ist ganz wichtig, dass Paare auch darüber reden, was ist in 5 Jahren, was ist in 10 Jahren. Das ist oft in Beziehungen, kommt es viel zu kurz.
Nähere Auskunft über Psychotherapien und Anlaufstellen gibt Ihnen gern das Ö1-Service. Auch eine Literaturliste liegt bei. Unter der Wiener Telefonnummer 01 für Wien 501 70 371. Übrigens, ganz ich zum Nachlesen gibt's jetzt immer montags in der Wiener Zeitung. Für heute verabschieden sich Andrea Hauer, Gestaltung, Hannes Dobelhofer, Redaktion und Ursula Berner am Mikrofon.